Predige heute Morgen über Matthäus Kapitel 16, Abvers 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Sohn des Menschen? Da sagten sie: Etliche für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Er sagte zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater in den Himmeln. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten des Totenreiches werden nicht fester sein als sie. Ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird in den Himmeln gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gab er den Jüngern strengen Befehl, sie sollten niemandem sagen, dass er der Christus sei. Ein Journalist sagte vor einiger Zeit: Deutschland ist eine Umfragedemokratie. Kann man drüber nachdenken? Umfragedemokratie, das heißt, dort, wo Mehrheiten irgendwo sichtbar sind oder die Prozentzahlen steigen, da steigt die Beliebtheit oder da muss man jetzt handeln, weil die Leute das ja so wollen. Und wo die Werte sinken, wird es natürlich schwierig. Interessant ist, dass bei dieser Umfrage eigentlich niemand, zumindest nicht erkennbar, auch nach dem Willen Gottes fragt, ob das, was da beschlossen wird, auch mit Gott irgendwo vereinbar wäre oder nicht. Es gab auch eine Umfrage, ich habe mir leider die Zahlen nicht gemerkt, obwohl ich sie gelesen habe, auch unter uns die Frage: Wer glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes sei? Da sind seit der letzten Umfrage vor etlichen Jahren natürlich die Werte auch etwas gesunken. Aber interessant ist natürlich die Frage, ob das Auswirkungen auf Jesus hat. Ich denke weniger, wahrscheinlich eher eine Aussage über unsere Gesellschaft. Ja, interessant ist der Ort, an dem Jesus diese Umfrage hier macht unter seinen Jüngern. Caesarea Philippi liegt so ganz im äußersten Norden von Israel und ist eine Stadt, die zu Ehren Caesars gebaut wurde, also des römischen Kaisers. Und eine Stadt voller Tempel. Da gab es 14 Baal-Tempel. Baal ist ja ein Fruchtbarkeitsgott damals, also Fruchtbarkeits- und Sexgott, würde also gut in unsere Zeit passen heute. Außerdem gab es dort die Geburtsgrotte von dem Gott Pan, also diesem Hirtengott. Und dann hatte Herodes der Große einen riesigen Marmortempel bauen lassen, zu Ehren Caesars. Und sein Sohn hatte dann später diesen Tempel noch verschönert, daher, da der Sohn Philipp hieß, heißt es nun Caesarea Philippi, hat also seinen Namen damit untergebracht. Ja, und in dieser religiösen Stadt fragt nun Jesus seine Jünger: Was meinen denn die Leute, wer ich bin? Das heißt, er fragt nicht, wer ich bin, sondern wer der Sohn des Menschen ist. Ja, was kommt als Antwort? Johannes der Täufer, Elia, Jeremia, ein Prophet, also lauter würdevolle Namen. Interessant ist der Elia. Sacharja ist eines der letzten Bücher vom Alten Testament und im vorletzten Vers heißt es, dass ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, Gott den Elia sendet. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in einer jüdischen Synagoge war. Da wird ja auch bei den Gottesdiensten immer ein Stuhl freigehalten für Elia, weil der ja kommen soll. Und bei Passafeiern, auch in Familien, wird normalerweise auch ein Stuhl freigelassen, weil ja der Elia eventuell kommen könnte. Also schon ganz interessant, wie hoch geachtet gerade auch der Elia ist. Und wenn Jesus als Elia gelten würde, wäre ja das schon sehr viel. Ja, der Petrus sagt dann: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist natürlich eine gewaltige Aussage. Es klingt so, als ob das die erste Aussage von einem frommen Jünger war. Aber wer das Neue Testament mal gelesen hat, stellt fest, zum Beispiel hat Jesus da mal besessene Gerasener geheilt, das heißt befreit von diesen Dämonen. Und diese Dämonen haben gesagt, du bist der Sohn Gottes, bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Also die Information, dass Jesus der Sohn Gottes war und ist, war natürlich vorher schon da, selbst von der Unterwelt sozusagen schon ausgesprochen. Aber jetzt hat Petrus das hier also offiziell ausgesprochen und Jesus sagt, das hast du jetzt nicht von dir, sondern das hat dir der Vater offenbart. Das finde ich interessant. Unser christlicher Glaube hat etwas mit Offenbarung zu tun. Ich habe nun in meinem langen Dienst hier über 1000 Konfirmanden, denke ich mal, gehabt. Und wir haben je länger, je mehr immer einen Bibelvers unter anderem entweder gelesen oder später auch auswendig gelernt, der beschreibt, wie man Christ wird. Johannes 1, Vers 12. Da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, Jesus in mein Leben aufnehmen im Gebet, lässt mich zu einem Christen werden. Also wenn man es überlegt, das haben jetzt 1000 Leute mindestens gelesen oder gelernt, aber das heißt noch lange nicht, dass sie es begriffen haben. Sie haben es gelernt, sie wissen es oder wussten es. Ja, ich denke an die erste Konfirmandengruppe, wo dann einer, da merkte ich, irgendwie plötzlich arbeitet er noch besser mit als vorher schon. Und dann habe ich eben ein Andachtsbuch geschenkt und merkte, aha, der hat für sich persönlich Jesus aufgenommen. Das heißt, für ihn war das nicht nur eine Schriftstelle, sondern eine persönliche Offenbarung. Und Jesus kam in sein Leben. Er ist übrigens heute immer noch mit Jesus unterwegs. Das finde ich auch sehr wichtig. Ja, wir denken oft, Christsein sei so eine Art Unterrichtsreligion. Ja, siehe Schulunterricht, Religionsunterricht, Konfirmandenunterricht und dies und jenes. Oder dass man das Glaubensbekenntnis vielleicht gelernt hat oder die 10 Gebote. Das ist alles ein guter Rahmen, aber letztlich geht es darum, dass Gott das Herz anrührt und einem die Augen öffnet für das, was wirklich zählt. Ja, ich denke hier an eine interessante Predigt in diesem Ort, aber nicht von mir, sondern von meinem damaligen Kollegen Eckhard von Debschitz. Er erzählte ein Beispiel, was er in dieser Woche hat er mit einem Mann gesprochen und was der ihm da so Persönliches erzählt hat. Das hat er dann hier weitergegeben. Nach diesem Gottesdienst dachte ich, jetzt muss ich doch mal hingehen und ihm sagen, dass man sowas nicht macht. Man kann doch nicht Dinge, die man persönlich jetzt gehört hat, hier auch noch natürlich ohne Namensnennung öffentlich weitergeben. Aber ich kam gar nicht dazu, denn da kam eine Frau herausgestürzt, die ich auch kannte. Gut, die ist mir nicht um den Hals gefallen, aber sie war voller Begeisterung und sagte, Herr Lotz, ich glaube, heute hat mein Mann wirklich kapiert, worum es geht. Der von Debschitz hat da ein Beispiel erzählt, das ist genau auch sein Beispiel. Und er hat es begriffen. Und da dachte ich, naja, so bin ich eben wieder. Ich wollte eigentlich ihm sagen, so geht's nicht. Und Gott hat es benutzt, um einen Menschen zu gewinnen für Jesus, der darin Gottes Stimme gehört hat und dann auch in dieser Richtung blieb. Ja, interessant ist jetzt auch theologisch, Jesus sagt dann dem Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche oder je nach Übersetzung Gemeinde bauen. Jetzt wird es ein bisschen grammatisch, aber das ist ja nicht schlimm. Petrus heißt griechisch Petros und heißt der Stein. Und wenn er sagt, auf diesen Felsen, Felsen heißt Petra, will ich meine Gemeinde bauen, dann ist das so ein Unterschied wie Äpfel und Birnen. Ja, Petrus ist ein Stein. Petra ist der Felsen. Meine Frau und ich und unsere Kinder, wir waren lange Jahre immer in der französischen Schweiz Skilaufen. Und da gab es ab und zu so Verkehrsschilder, da stand drauf, Attention, chute de pierre. Das heißt, das war eine Warnung vor Steinschlag. Pierre, also für Petrus. Und das ist einfach wichtig zu wissen, weil ja viele sagen, gut, Petrus wird auch mal Kephas genannt. Kephas heißt wirklich der Felsen, aber nicht hier in diesem Zusammenhang. Hier ist einfach die Rede von einem Stein und der Felsen ist Jesus. 1. Korinther 10, Vers 4 heißt es mal, von diesem Alten Testament, wo dieser Felsen geschlagen wurde, sie tranken aus einem lebendigen Quell und der Fels war und ist Jesus. Das heißt, der Felsen, auf den Gott seine Gemeinde baut, ist Jesus. Und der Petrus war sozusagen der erste wichtige Baustein. Und wer das Neue Testament mal weitergelesen hat, im 1. Petrusbrief steht, dass wir auch Bausteine sind. Lasst euch als lebendige Bausteine aufbauen, oder wie lebendige Bausteine aufbauen, als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer zu bringen. Das heißt, er war der erste Stein, aber jeder unter uns, der Jesus kennt, ist auch ein Baustein im Plan Gottes. Und das finde ich wichtig, das zu begreifen auch, weil ja Christsein oft Privatsache ist. So klingt es zumindest. Aber hier heißt es, du bist nicht nur Privatchrist, sondern du bist ein Baustein in der Hand Gottes. Das heißt, Gott möchte dich in seine Gemeinde einbauen. Auf die Weise, wie er das will. Gut, wenn man jetzt Bausteine nimmt, wenn man so einen Bau nimmt wie hier, ich war ja noch nicht hier, als die Kirche gebaut wurde, da gibt es so Steine ganz unten, die müssen das ganze Gewicht der Kirche tragen. Und da gibt es so Steine, die hier oben kurz unter der Decke sitzen, die haben frische Luft und die brauchen nur noch ganz wenig zu tragen. Und da gibt es so an der Eingang der Kirche so dekorative Steine, wo man sieht, aha, hier geht's rein. Oder gut, in der Kirche, wir haben jetzt hier nur eine Elektroheizung gehabt, aber in einem Haus gibt es zum Beispiel auch einen Kamin, da sitzen also Steine direkt um diesen heißen Kamin herum. Sage ich jetzt nur mal etwas scherzhaft, also es gibt ganz viele Verwendungsmöglichkeiten und Gott hat für jeden einen Plan, der durchaus aktuell, aber auch verschieden ist. Ja, und wenn es hier heißt, das ist, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Gemeinde heißt Ekklesia auf Griechisch und das sind auch wieder zwei Wörter, Ek heißt heraus und Kalein heißt rufen, also Gemeinde sind eigentlich die Herausgerufenen. Ich nehme an, früher, als die meisten von uns noch jung waren, haben wir auch mal auf der Straße irgendwas gespielt, Fußball oder Völkerball oder sonst irgendwas oder auf dem Schulhof. Und da haben wir dann oft so zwei Mannschaftsführer gewählt, haben gesagt, gut, du bist für die eine Mannschaft und du für die andere. Und die haben dann gesagt, gut, und du spielst bei mir mit und du bei mir, du auch bei mir und du auch bei mir. Das heißt, ich konnte nicht sagen, konnte schon, ich spiele jetzt unbedingt bei dir mit, hätte ich sagen können. Aber eigentlich hat derjenige die Leute selber gesammelt, die er brauchte. So ist es bei Jesus. Er arbeitet nicht mit Freiwilligen, sondern mit Berufenen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht tragt und dass eure Frucht bleibe, damit euch Gott gebe, um was er ihn in meinem Namen bittet. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ja, bei einer Wahl ist klar, die letzte Frage ist immer, nehmen Sie die Wahl an oder nimmst du die Wahl an? Spielst du wirklich bei mir mit oder nicht? Und erst wenn da einer Ja sagt, dann ist das Ganze gültig. Und das finde ich schön, wenn jemand spürt, Jesus redet mit mir und ich darf Ja sagen, ich darf jetzt für Zeit und Ewigkeit zu ihm gehören. Ja, dann kriegt der Petrus noch eine Vollmacht für Schlüssel. Ob das vielleicht die Basis ist für all diese Petrus-Witze, weiß ich nicht, aber er hat die Vollmacht für Schlüssel. Ich nehme an, jeder von Ihnen hat heute Morgen oder fast jeder auch irgendwelche Schlüssel einstecken. Schlüssel sagen ja immer irgendetwas über Vollmacht aus, ja, worüber ich Verfügungsgewalt habe. Dafür habe ich dann auch einen Schlüssel. Und ja, wie ist das mit dem Petrus? Als Pfingsten kam, wir haben ja gerade das Pfingstfest, hat er gepredigt und da kamen 3000 Leute zum Glauben. Das heißt, hier hat er sozusagen zum ersten Mal mit einer Predigt das Himmelreich aufgeschlossen. Und das war jetzt offen, jetzt konnten die Leute hineingehen. Später hat er dann noch einem römischen Hauptmann, Cornelius, Apostelgeschichte 10, auch das Himmelreich aufgeschlossen, indem er ihm und seiner Familie Jesus erklärte und sie das alle angenommen haben. Ja, das ist also schön, aber ich denke, dass auch jeder von uns diese Vollmacht eines Schlüssels hat, dass jeder einem anderen helfen kann, Jesus kennenzulernen. Vielleicht, indem er nur für ihn betet. Vielleicht, indem er ihn einlädt zu irgendeiner Veranstaltung oder indem er ihm persönlich erzählt, was Jesus ihm bedeutet. Ich hatte einen sehr lieben Studienfreund und der erzählte mir mal, aus Berlin kam er, dass er einen Freund, einen Tenniskollegen eingeladen hat zu seinem Hausbibelkreis in Berlin, aber der kam nicht. Aber er hat es sehr freundlich getan, ohne dass das peinlich war. So im Abstand, größeren Abstand hat er ihn mal wieder eingeladen und irgendwann mal wieder. Und nach 3 Jahren hat er zugesagt und kam mit und hat sich an diesem Abend für ein Leben mit Jesus entschieden. Ja, das ist einfach schön zu sehen. Gott führt Leute ganz verschieden, manchen direkt, einen anderen indirekt, mancher über Jahre oder Jahrzehnte, aber wir dürfen diesen oder jenen begleiten und ihn einladen, zu kommen. Ja, außerdem bekam der Petrus noch die Vollmacht zu binden und zu lösen. Da gibt es viele Diskussionen, aber binden und lösen für Führer in Israel bedeutete eigentlich immer Dinge für erlaubt oder verboten erklären. Und spätestens zum Beispiel bei diesem Apostelkonzil, wo der Petrus ja auch eine führende Rolle spielte in Jerusalem, wurde das dann deutlich, wo dann den Christen nichts mehr vorgeschrieben wurde, also keine Beschneidung mehr und keine Gesetzeswerke, aber sie sollten sich vor Götzen hüten, vor Unzucht, vor Ersticktem und auch kein Blut essen. Ja, das war also auf der einen Seite Erlaubnis, weil alles andere verschwunden war, aber jetzt auch hier eine Wegweisung. Interessant ist, binden und lösen, ehe der Petrus zu diesem römischen Offizier kam, diesem Cornelius, musste Gott ihn erstmal selber binden und lösen. Denn er wäre in das Haus eines Heiden niemals hineingegangen wahrscheinlich. Das war ja außerdem noch Besatzungsmacht, wenn man so will, Römer. Und dann hatte er dann so ein merkwürdiges Gebetserlebnis auf dem Dach eines Hauses. Diese Dächer in Israel sind ja meistens Flachdächer, wo man sich aufhalten kann. Zur Stunde des Gebetes war er dort oben, wollte beten und dann kam aus dem Himmel da so ein Tuch herunter mit lauter merkwürdigen Tieren drin und eine Stimme sagte, schlachte und iss. Und Petrus sagte, oh weh, so was Schreckliches habe ich noch nie gegessen. Aber eine Stimme sagte, was Gott für rein erklärt, das erkläre du nicht für unrein. Dann verschwand das Tuch wieder. Petrus war sicher froh und erholte sich von seinem Schrecken, aber schon kam es wieder runter. Und als es wieder verschwand, kam es sogar noch ein drittes Mal runter. Das heißt, Gott hat ihn erstmal vorbereitet, dass seine Meinung für rein und unrein vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist. Er hat ihn erstmal gelöst von seinen Vorurteilen und dann kam unten Stimme von Männern, die riefen, gibt's hier vielleicht einen Petrus in diesem Haus oder in der Umgebung? Und da stieg er dann runter und ging mit zu diesem Cornelius. Ja, das fand ich schön. Gott musste also auch einen Petrus erstmal befreien sozusagen, binden und lösen, also lösen von alten Einstellungen, damit er jetzt auch in das Haus eines römischen Offiziers gehen konnte, um eben von Jesus zu erzählen. Und die ganze Familie kam ja mit diesem Offizier zum Glauben. Ja, interessant ist am Ende, dass Jesus seinen Jüngern verbietet, das, was sie gerade erkannt haben, weiterzuerzählen. Es erstaunt einem erstmal, weil man sagt, das war doch eine tolle Aussage und die Leute brauchen das doch. Ja, aber wenn man dann ein paar Verse weiterliest, merkt man schon, was das bedeutet hätte, wenn sie weitererzählt hätten, jetzt er ist der Christus, der Sohn des Höchsten. Denn es war nur wenige Tage vor dem Tod Jesu, als das hier geschah. Jesus wollte sozusagen erstmal Nägel mit Köpfen machen, ehe er dann seine Leidensankündigung gab. Und die kam gleich hinterher, dass er sagte, dass eben der Menschensohn verurteilt wird von Menschen, dass er sein Leben verliert, aber dann wieder auferstehen wird. Und wie reagierte der Petrus auf diesen Erlösungsweg, den Jesus hier andeutet? Er sagte, das geschehe dir nur nicht, ja nicht. Und Jesus sagt, hinweg von mir, Petrus? Nee, Satan. Das heißt, er hörte da die Stimme eines Versuchers, der ihn von seinem Erlösungsweg abbringen wollte. Das heißt, wenn dieser Petrus von Christus weitererzählt hätte, von welchem Christus hätte er denn weitererzählt? Auf jeden Fall nicht von dem, der uns erlöst, weil er das selber gar nicht kapiert hat und es sogar ablehnte. Aber wir wissen ja, dass er dann nach der Auferstehung das auch noch begriffen hat. Ja, und wie sieht es heute bei uns aus? Es ist interessant, in unserer Öffentlichkeit wird immer weniger über christliche Dinge gesprochen. Gerade vor kurzem wurde eine Organisation geehrt, die wir auch ganz schwach kennen, Humedica, die sich also so um Katastropheneinsätze in Entwicklungsländern kümmert. Und die wurde geehrt, weil die 40 Jahre alt ist. Aber an keiner einzigen Stelle wurde erklärt, dass das eine christliche Organisation ist, die von Christen gegründet wurde, um anderen Menschen zu helfen. Das heißt, viele scheuen sich irgendwo in der Öffentlichkeit, diesen Namen Christus noch zu erwähnen oder auch irgendwas Christliches hervorzuholen. Es gibt so ein nettes Märchen, was Sie alle kennen, wo dann irgendeine Figur sagt, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich ... heiß. Ja, kann man sagen, es ist nur ein Märchen, eine nette Begebenheit aus einem Büro, wo ein Mann und auch eine Mitarbeiterin zusammensaßen und die Mitarbeiterin fragte den anderen, was machen Sie denn am Wochenende jetzt, am Sonntag? Er sagte, Sie werden erstaunt sein, ich gehe in den Gottesdienst. Die arbeiten schon lange zusammen, die beiden. Und dann sagte sie aber von sich selbst, Sie werden noch mehr erstaunt sein, ich gehe auch in den Gottesdienst. Das heißt, da arbeiten Leute schon lange zusammen, aber sie haben keine Ahnung, welche Einstellungen sie mitbringen. Ja, bei uns ist es schön, dass wir aufgefordert sind, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Das heißt, Jesus möchte, dass die, die zu ihm gehören, auf irgendeine gute Weise das, was ihnen wichtig ist, was sie entdeckt haben, weitergeben. Also nicht verschweigen, wie das hier war, sondern weitergeben. Und ich denke, dass Gott einem auf diese oder jene Weise Gelegenheit dazu gibt, sei es mit Worten oder einfach nur mit dem Dasein und dem eigenen Wesen, er führt. Und das Schöne für uns ist, dass wir beten dürfen. Lasst uns mit Zuversicht zum Thron der Gnade hinzugehen, steht im Hebräerbrief, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das heißt, wir leben nicht von Umfragen, dass sozusagen der Sohn Gottes immer weiter heruntersinkt in den Umfragewerten, sondern wir wissen, er ist da, wir freuen uns darüber und es ist schön, wenn wir das auch bezeugen. Herr Jesus, wir danken dir für deinen Weg damals mit den Jüngern, auch wenn sie nicht ganz verstanden haben, was wirklich dein Auftrag war. Danke, dass sie es hinterher verstehen durften und auch annehmen konnten. Danke für jeden auch unter uns, dem du die Augen und das Herz angerührt hast, um auch dir die Tür seines Lebens zu öffnen. Darüber loben wir dich, beten, dass du uns segnest und auch zum Segen setzt für andere. Amen.